SWR 2 Leben.
Wenn man am Bahnhof in Überlingen ankam, nach der Fahrt durch die zauberische Bodenseelandschaft, rief der Bahnhofsvorsteher die kleine Stadt aus. Im ortstypischen Zungenschlag. Ich hab's noch genau im Ohr. Mit langgezogenem Ü, zwei kurzen, von den Konsonanten fast verschluckten Vokalen, einem kehligen R in der Mitte. Überlingen. So etwa klang das. War das alemannisch oder schwäbisch? Oder eine Mischung aus beiden? Es bedeutete jedenfalls, wir sind da. Wir sind angekommen. Ich war gerade 14 geworden, als ich nach den Sommerferien das erste Mal hierher reiste. Nach Spetzgard, einem von ursprünglich 4 Internaten der Schulen Schloss Salem. Spetzgard, ein Schloss mit Zwiebelturm, dessen Grundmauern aus der Stauferzeit stammen. Auch am Hauptsitz Salem, dem ehemaligen Zisterzienserkloster, ging ich zur Schule. Hier, im Schloss der Markgrafen von Baden, wurde das Internat Salem gegründet. Was haben diese alten Mauern nicht alles gesehen? Das spürten wir schon als Schüler. Nirgendwo auf der Welt fühle ich mich heute noch so zu Hause wie in dieser Umgebung. Ich brauche nur die Augen zu schließen und spüre die alten Türknäufe in der Hand, die ausgetretenen Treppenstufen unter den Füßen, rieche das Bohnerwachs in den Gängen, höre das Stimmengewirr, das Geschirr und Besteckklappern in den Esssälen, höre die Glocken schlagen vom Münster in Salem, gehe in Spetzgard hinauf auf den Kamm, von wo aus man einen grandiosen Blick über den Bodensee und die Schweizer Berge hat. Einmal im Mai gab es so viele Maikäfer, dass das T-Shirt schwarz von ihnen war, als wir oben ankamen. Es piekst heute noch in der Erinnerung. Ich habe 3 Altsalemer aus 3 verschiedenen Generationen befragt, woran sie sich erinnern, was ihnen Freude gemacht hat in ihrer Salemer Zeit oder was für sie schwierig war. 3 unterschiedliche Blicke auf Salem, das hat mich interessiert. Der Bildhauer und Keramikkünstler Klaus Schulze war Schüler in Salem während der Nazizeit, in den 30er und 40er Jahren. Er lebt bis heute im Überlinger Stadtteil Goldbach, direkt am See. Der Hamburger Arzt Daniel Heyer hat in den wilden 60ern miterlebt, wie die Schüler plötzlich mitbestimmen wollten, nach welchem Regelwerk sie erzogen werden sollten. Für den Kölner Kulturmanager Felix Mauser war Salem in den 90er Jahren eine rundweg positive Erfahrung, Inspirationsquelle bis heute. Uns 4 verbindet etwas, das unvermittelt Nähe entstehen lässt, egal ob man sich gut kennt oder nicht. Felix ist 14, als er Anfang der 90er Jahre auf dem Hohenfels ankommt, der Salemer Juniorenschule.
Niemand kann mir erzählen, dass der Moment, wo die Eltern abfahren, dass man da nicht einen Kloß im Hals hat, das tat mir schon, in dem Moment tat mir das schon weh. Aber ich kokettiere nicht, wenn ich sage, dass ich in 2 Tagen dieses Heimweh los war, weil ich so schnell abgelenkt war. Ich bin in die Foto-AG gegangen, habe im Labor gelernt, Fotografie zu entwickeln, war in der Theatergruppe und habe Gitarrenunterricht gehabt. Dann wurde ich am 3. Tag zum Klassensprecher gewählt. Also ich war gleich abgelenkt mit den Aktivitäten, mit dem schulischen Programm, mit den neuen Leuten, dass für Heimweh gar keine Zeit blieb. Aber ich war auch vielleicht einfach ein Internatstyp.
Der Künstler Klaus Schulze, der in den 1930er und 40er Jahren in Salem zur Schule ging, hat keine sehr positiven Erinnerungen an seine ersten Jahre im Internat.
Also diese Art von Teilnahme am Gemeinwohl war mir immer instinktiv zuwider. Ich war immer ein Einzelgänger. Und ich mochte nicht, dass man dies und jenes zu der und der Zeit immer machen muss. Und das war in Hohenfels ganz furchtbar. Da wurde ich unterdrückt. Ich wurde unterdrückt. Das war eine Kadettenanstalt für mich. Im Grunde war ich überhaupt kein Typ für so ein Internat, ja.
Auch Daniels Geschichte klingt ein bisschen verhaltener. Er kommt Mitte der 60er Jahre auf den Hohenfels, so wie Klaus und Felix.
Wir fuhren also in diesen Burghof hinein Und dort gab es noch jede Menge anderer Schüler, die liefen da in uniformierter Kleidung herum. Das kannte ich ja aus der Volksschule überhaupt nicht. Die Situation war für mich ungewohnt, weil ich mit so vielen Kindern auf einmal eigentlich nicht so recht zu tun gehabt hatte in der Volksschule. Und dort war es dann plötzlich so, dass dann 30, 40 Kinder plötzlich um einen herumturnten und teilweise sahen die auch schon relativ groß und kräftig aus und das war schon beeindruckend.
Ich habe früh gelernt, einen Knopf anzunähen oder mein Bett zu machen. Ja, und Freundschaften von Qualität zu bilden, weil man sich in Konflikten, in Erfolgen und Niederlagen miteinander im Gespräch bleibend das Leben teilt. Ich habe das Positive gesehen, dass es eben ein Glück sein kann, wenn man während der Pubertät nicht täglich mit seinen Eltern konfrontiert ist, sondern unter seinesgleichen lernt.
Wie war das eigentlich bei mir? Pubertät ist das Stichwort. Ich fürchte, ich war ein renitentes Kind, so mit 13. Eine ziemliche Herausforderung für meine geliebte Mutter, die gern mal aus der Haut fuhr. Ein Psychologe hat ihre Zornesausbrüche später so begründet. Das Maß an Widerspruch, das im Leben ihrer Mutter vorgesehen war, war aufgebraucht. Es flogen jedenfalls die Fetzen. Dazwischen ein herzensguter, ratloser Vater. Eines Tages wurde ich ins Wohnzimmer gerufen und mein Vater sagte mit fester, ein wenig belegter Stimme, »Du hast den Wunsch geäußert, in ein Internat zu gehen. Wir haben eines ausgesucht, morgen fahren wir hin und schauen es uns an.« Mir war, als würde ich zur Hinrichtung geführt. Was mich da wohl erwartete? Der 9-jährige Daniel erlebt die erste Zeit auf dem Hohen Fels in den 60er Jahren rauer als Felix 30 Jahre später als eine Herausforderung. Voneinander zu lernen, wie Felix es nannte, bedeutet für Daniel ein wahres Kräftemessen unter den Schülern.
Also ich war auch nicht besonders glücklich. Und meine Mitschüler waren auch nicht in jedem Fall, sage ich mal, so verständnisvoll, dass ich mich da einfach hätte entspannen können. Sondern man musste sich dann auch schon in der ersten Zeit, in den ersten paar Wochen zusammenreißen und so ein bisschen versuchen, sein drittes Bein zu finden gegenüber den anderen, die das alles schon kannten, die schon eine Routine hatten und die auch teilweise bewusst nach den Schwächen ihrer Mitschüler gesucht haben. Demgegenüber musste man sich beweisen und das fiel mir sehr schwer. Das fiel mir sehr schwer.
Kinder können hundsgemein sein. Im Vergleich zu Daniel war mein Ankommen auf Schloss Spetzgard milde. Aber die ersten Wochen waren auch für mich dornenreich, für das Einzelkind, das ich war. Zu viert teilten wir uns ein Zimmer. An den Längsseiten standen je zwei Klappbetten. In der Mitte zusammengeschoben zwei Tische für uns vier. Diese Klappbetten. Ich spüre noch die beiden Lederriemen unter den Händen, mit denen wir das Bettzeug tagsüber festzurrten. Dann wurde das Bett nach oben geklappt, die vorderen Beine knickten ein. Ratsch zog man den blau-rot karierten Vorhang zu. Jetzt war mehr Platz im Zimmer. Die Schränke waren auf dem Gang. Im Waschsaal wuschen und duschten sich alle Mädchen gleichzeitig. Allein war man so gut wie nie. Zum Trost aß ich nachts Kartoffelchips unter der Bettdecke und wehrte mich entschieden gegen das Aufnahmeritual, das jeder Neuen verabreicht wurde. Drei Schülerinnen stürmten nachts ins Zimmer und klappten die Neue ganz einfach mitsamt dem Bett gegen die Wand, beziehungsweise sie versuchten es, was in meinem Fall nicht gelang. Ich wehrte mich mit Händen und Füßen. Felix blieben solche Rituale erspart. Daniel hat sie auch erlebt, steckte das aber ganz sportlich weg.
Man wurde angeschnallt mit den Gurten, damit man nicht rausfiel, und wurde hochgeklappt. Und ja, das kannte ich noch. Aber das fand ich nicht schlimm, das war irgendwie ganz witzig. Und was halt nervig war, dass einem ständig irgendwelche Leute mit ihren Schuhen diese Klappbeine vom Bett weggeschossen haben, sodass das Bett dann drunter krachte. Das war so ein typischer dämlicher Scherz. Wenn man gerade eingeschlafen hat, dann krachte man mit seinem Bett dann auf dem Fußboden. Und naja, gut, aber das war alles nicht so schlimm.
Ich fand es schlimm und heulte unter meiner Bettdecke. Und dennoch wurden just diese drei Mädchen, die sich den Spaß mit mir erlaubt hatten, später meine besten Freundinnen. Wir trugen den Salemer Schulanzug, das, was der 9-jährige Daniel als Uniform bezeichnet hatte. Blauer Pulli mit dunkelgrauem Rock oder dunkelgrauer Hose. Zum Abendessen kleidete man sich um, Pulli, Rock oder Hose jetzt hellgrau. Der Schulanzug war englischen Schulen abgeguckt. Der Internatsgründer Kurt Hahn hatte in Oxford studiert. Er wollte ein Internat nach englischem Vorbild. Die Lässigkeit englischer Lebensart war das Ideal der Salemer Erziehung. Das war während der Nazizeit auch ein politisches Statement. Klaus Schulze erlebt das in den 1930er Jahren so.
Ja, in Salem war es so, dass wir ein schweigendes Einverständnis hatten, uns so zu benehmen, dass wir Englisch waren. Also in einer Art fairer Hockeygesellschaft. Wir trugen Pullover nur vorne umschlungen. Wir gingen mit den Händen in den Hosentaschen. Die Bevölkerung war außer sich, dass da diese Snobs da rumliefen. Wir waren gar nicht sehr beliebt in der Bevölkerung. Aber wir trugen den Kopf hoch und wir waren was anderes. Also ich gebe das auch zu, dass wir das mit Absicht so gerne gespielt haben.
Von Anfang an war Salem ein gemischtes Internat. Was ich erleichtert feststellte, als ich in Spetzgart ankam und die Jungs in Augenschein nahm. Für den Internatsgründer Kurt Hahn, das hat mir Paula Quirk, eine Altsalemerin der ersten Stunde, erzählt, waren Mädchen, wie sie sagte, vor allem dazu da, damit die Jungs lernten, wie man einer Dame die Tür aufhält und ihr aus dem Mantel hilft. Darüber rümpfte Paula noch im Alter die Nase. Sie war sehr energisch. Ich konnte mir genau vorstellen, dass Hahn sie nicht besonders mochte, worüber wir beide lachten. Sexualität ist in den 1930er und 40er Jahren ein Tabu in Salem. Der junge Klaus Schulze haderte mit dem Kussverbot.
Ich mochte gerne Mädchen, ich durfte sie nicht küssen, hab's aber trotzdem gemacht. Man hat uns bis ins pubertierende Alter in Salem noch immer gesagt, ihr dürft mit den Mädchen spazieren gehen, aber küssen kommt nicht in Frage. Mehr gibt's nicht. Und das war natürlich irgendwie fatal. Ja.
An ein solches Verbot, das auch längst nicht mehr besteht, hat sich wohl kaum je ein Salemer gehalten. Das Abenteuer lauer Sommernächte hieß Aussteigen. Wenn das sein musste, per Feuerwehrseil aus dem ersten Stock. Generationen von Salemern haben nachts heimlich Feste im Wald gefeiert. So auch Daniel und seine Freunde.
Wenn ein Mädchen dabei war, da war schon was Besonderes. Auf die musste man ein bisschen aufpassen. Gab schon einige Partys im Wald, die waren nicht ohne. Mit allem drum und dran, mit Zelten, die wir vorher aufgebaut hatten, geheim natürlich alles. Mit Wein, den wir von irgendwoher besorgt hatten, mit Steaks, die wir von irgendwoher besorgt hatten. Es war ja alles schwierig. Wir mussten das ja irgendwie von Überlingen her schaffen und mit irgendwas bezahlen, mit Geld, was wir nicht hatten. Es war alles immer in der heißen Nadel gestrickt, aber es ging immer irgendwie.
Als Klaus Schulze in Salem zur Schule geht, herrschen andere Sitten. Kurt Hahn hat da die Schule bereits verlassen. Nach dem Reichstagsbrand 1934 hatten die Nazis ihn, den Juden, verhaftet. Durch die Fürsprache einflussreicher Freunde kommt er nach 3 Tagen frei und emigriert nach Schottland. Mit ihm verlässt mehr als die Hälfte der 360 Schüler Salem. Unter ihnen Paula, die ebenfalls aus einer jüdischen Familie stammt. Bis Ende 1943 kann der damalige Leiter Salems, Heinrich Blendinger, die Unabhängigkeit der Schule halbwegs bewahren, wobei er dem Druck der Nazis nachgibt und die verbliebenen jüdischen Lehrer und Schüler nach Hause schickt. Im Januar 1944 übernimmt ein SS-Mann die Leitung der Schule. An diesen Obersturmführer Walter Schmidt erinnert sich Klaus Schulze genau. Schmidt initiiert eigenhändig Raufereien zwischen den verschiedenen Flügeln des Schlosses, Prügeleien, an denen er selber teilnimmt.
Und diesen Herrn Schmidt, sein Obersturmführer, den haben wir total verprügelt in der Nacht. Sogar seine eigenen Leute und wir anderen haben ihn verprügelt. Er kam am nächsten Tag mit so einem blauen Auge in den Esssaal. Deutsche Jungs, ich bin stolz auf euch. Ihr habt wieder mal toll gekämpft. So einer war das.
Wenig bekannt ist, dass eines der insgesamt 178 Außenlager Dachau in Überlingen war. Jeden Morgen und jeden Abend ziehen 800 KZ-Häftlinge in Holzpantinen durch die Stadt zu einem Stollen am Seeufer in Goldbach. Sie sollen dort Hitlers sogenannte Vergeltungswaffe V2 bauen. Fast ein Viertel der 800 Lagerinsassen stirbt. Haben die Schüler davon gewusst? Ich frage Klaus Schulze.
Ich hab's nicht gewusst, weil ich in Salem war. Aber die Goldbacher haben's gewusst. Es gab noch vor kurzem eine Frau, die als Kind erlebt hat, wie die Gefangenen oder die KZ-Häftlinge von oben vom Lager hier durch die Stadt, durch die Straße getrieben wurden. Mit Hunden und SS bewacht. Es waren Hunderte. Aber davon sind viele, viele gestorben. An Erschöpfung und auch an Misshandlungen. Ja.
1944 ist Klaus 17 Jahre alt, als er nach dem misslungenen Attentat auf Hitler, an dem der Altsalemer Hans-Ulrich von Oertzen beteiligt war, eingezogen wird. Er kämpft an der Oder-Neiße-Linie und überlebt wie durch ein Wunder einen Granatbeschuss der Roten Armee, bei dem fast alle Soldaten seiner Kompanie umkommen. Er wird von den Sowjets gefangen genommen, springt aus dem Zug und entkommt durch die Wälder, landet in einem amerikanischen Gefangenenlager und kehrt schließlich abgemagert, nur noch Haut und Knochen, nach Überlingen zurück. Um dann wieder die Schulbank in Salem zu drücken und sein Abitur abzulegen.
Ja, und in Salem, wo ich dann nach dem Krieg gleich wieder hingegangen bin, da waren wir in einem Paradies, da waren wir unter uns und wir haben eben dann wieder diese Freiheit erlebt, die wir vorher in den 40er Jahren nicht hatten, unter dem SS-Leiter.
Nach dem Krieg kehrt auch Kurt Hahn aus dem schottischen Exil wieder nach Salem zurück. Klaus Schulze sieht ihn kritisch.
Kurt Hahn habe ich als einen typischen Schulmeister erlebt. Einen abwartenden, kalkulierenden Sportfanatiker. Absolut amusisch, kein Gespür für Malerei, vielleicht fürs Theater, aber für Musik ganz bestimmt nicht. Aber Pädagoge.
Plus c'est en vous. In euch steckt mehr, als ihr denkt. Das war eine der Maximen der Hahnschen Erlebnispädagogik. Heute werden musische Talente stark gefördert. Und das war auch zu meiner Zeit schon so. Wir fuhren ins Theater nach Zürich, einmal sogar zu den Donau-Eschinger Musiktagen, besuchten den schon damals berühmten Schriftsteller Martin Walser, der ganz in der Nähe wohnte und immer noch wohnt. Dass Felix Kulturmanager geworden ist, hängt mit Salem zusammen, meint er.
Also ich weiß, was ich dieser Schulzeit verdanke. Und ja, das begleitet mich mein ganzes Leben. Also wenn ich alte Freunde, Internatsfreunde treffe und denen erzähle, was ich heute mache, sind die wenigsten überrascht und sagen, du machst eigentlich das Gleiche heute wie in der 10. Klasse. Ich war dann Kulturhelfer, das heißt, ich habe Ausflüge organisiert nach Konstanz ins Theater oder nach Zürich, nach Friedrichshafen und habe mir die Kulturprogramme angeguckt und habe dann einen Bus bestellt und habe eine Ansage im Esssaal gemacht und habe ein Konzert oder eine Ausstellung vorgestellt und habe Mitschüler animiert, dass wir dort zusammen hinfahren. Das haben wir auch gemacht und in der erweiterten Form mache ich das im Grunde noch immer.
Nicht für jeden verlief die Internatszeit so beglückend. Daniel fragt sich, was aus den Schülern geworden ist, die Salem verließen, die keinen Anschluss fanden. Daniel vermisste damals
die fehlende Transparenz. Eigentlich haben wir nie erfahren, warum jemand zum Beispiel gescheitert ist. Warum scheitert man in der Schule? Warum habe ich Leute getroffen, die täglich Drogen genommen haben, zum Beispiel in der Zeit, über Jahre. Die andere Seite Salems, dass es da Leute gibt, die quer liegen, die nicht passen, die sich nicht einfügen, sondern irgendwie dann auch für Widerstand sorgen und das ganze Bild verändern könnten. Ja, und dann aber plötzlich nicht mehr da sind. Warum sind die nicht mehr da? Was ist da passiert? Man hat uns das natürlich nicht mitgeteilt, weil es alles geheim bleiben sollte, klar. Aber ich glaube, es wäre gut gewesen, wenn es eine Kultur des Scheiterns auch gegeben hätte in der Schule. Also, dass man uns zeigt, was nicht geht, was nicht klappt, wo Menschen ihre Grenzen finden. Vielleicht auch mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja. Es war ja letztlich alles auf Erfolg getrimmt und es gab nicht die Akzeptanz und die Analyse des Scheiterns.
Das hat sich sicher geändert. Daniel besucht Salem in einer Zeit des Umbruchs, als die 68er Studentenbewegung auch nach Salem überschwappt und die ordentliche Internatswelt ziemlich erschüttert. Alte Regeln werden hinterfragt, ein Schülerparlament wird eingerichtet, die Schüler wollen mitbestimmen. Manchen Eltern geht das zu weit. Sie befürchten, ihre Sprösslinge könnten auf Abwege geraten. Der liberale Schulleiter muss gehen und mit ihm gehen etliche Schüler, darunter auch Daniel. Zuvor aber haben er und seine Mitschüler Freiheiten erkämpft, die später Felix und auch ich als Grundpfeiler der Salemer Erziehung wahrnehmen.
Ich hatte das große Glück, dass mein Französischlehrer gleichzeitig mein Mentor war und ich sehe den noch abends an meiner Bettkante sitzen und mir am Abend vor der Klassenarbeit Vokabeln abfragen irgendwie. Also das Verschmelzen auch von Unterricht und Internatsleben war für mich ein großes Glück. Der Physiklehrer, der mich morgens sieht, wie ich in Physik versage, sieht mich aber nachmittags Basketball spielen oder abends auf der Schultheaterbühne stehen. Und das fand ich eine der wichtigsten Erfahrungen überhaupt von Salem, dass ich als gesamter Mensch in meinen Schwächen und Stärken gleichermaßen erlebt werde. Und das hat mir sehr geholfen, auch andere Mitschüler in ihrer Gesamtheit, in ihren Stärken und Schwächen wahrzunehmen und zu schätzen.
Dazu hat auch die Öffnung nach außen beigetragen, zur Außenwelt Salems, von der sich der Internatsbetrieb zuvor eher abgeschottet hatte. Im Mittelpunkt dieser Entwicklung stehen die sogenannten Salemer Dienste, traditionell nautischer Dienst, Feuerwehr und THW, das technische Hilfswerk. In den 70er Jahren kommt der Sozialdienst hinzu. Er öffnet uns Schülern die Augen für andere Welten.
Für mich war der Sozialdienst über 2 Jahre sehr wichtig. Wir haben mit Asylbewerberkindern Hausaufgaben gemacht, haben ihre Deutschkenntnisse verbessert und sind auch mal in eine solche Gesellschaft eingedrungen, zu denen ich vielleicht sonst keinen Kontakt gehabt hätte.
Von jeher fand ich den PR-Rummel um Salem, die selbsternannte Eliteschule, peinlich. Zu vollmundig, auch als Schülerin schon. Wobei es 2 Entwicklungen in Salem in den letzten Jahrzehnten gibt, die sehr positiv sind. Salem ist im Lauf der Zeit noch internationaler geworden. Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt gehen hier zur Schule. Und vor allem, die Anzahl der Stipendiaten hat sich erhöht. Zu meiner Zeit wusste man nicht, wer Stipendiat war. Heute sind die jungen Leute stolz darauf, es zu sein. Verschiedene Stiftungen, wie die Kurt-Hahn-Stiftung, die Theodor-Heuss-Stiftung, die Bosch-Stiftung und andere, vergeben Stipendien an junge Menschen, die sich im Internat engagieren wollen, die politisch, musikalisch, künstlerisch interessiert sind und ganz einfach Freude daran haben, sich anzustrengen, nicht nur schulisch. Daniel, der seinerzeit in den Genuss eines Halbstipendiums kam, als sein Vater in eine finanzielle Schieflage geriet, hat dieses Geschenk des Lebens sehr bewusst wahrgenommen. Er besitzt geradezu seismografische Antennen dafür, Internatsschüler aufzuspüren, wo immer er sie antrifft.
Wenn ich in einem Raum bin mit 10 Leuten und einer von diesen 10 war auf dem Internat, dann fühle ich mich früher oder später zu demjenigen hingezogen. Das ist so. Es gibt so einen Magnetismus, ja, der dazu führt, dass diese Leute sich irgendwie gegenseitig anziehen. Das habe ich immer wieder gemerkt. Man sitzt irgendwo am Tisch und auf einmal merkt man, da ist irgendwie eine Nähe da. Und dann fragt man, sag mal, was auf dem Internat? Da sagt er, ja, ich war in Lund oder ich war in Marienau oder ich war auf der Odenwaldschule. Das merkst du einfach. Da ist irgendwie eine Möglichkeit da, die Sachen voraussetzt, die bei anderen Leuten erst schwer erkämpft werden.
Vielleicht ist es das, was uns Salemer oder Internatsschüler insgesamt verbindet. Eine Vertrautheit, die irgendwie subkutan vorhanden ist. Auf solcher Grundlage entstehen, so unterschiedlich wir auch alle sind, Freundschaften, die ein Leben lang anhalten.